Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Freiheit ist was ziemlich Geiles. Souveränität und Unabhängigkeit. Das sind Prinzipien und Privilegien, die wir heute genießen, keine Frage. Und mit wir meine ich jetzt nicht nur uns als Bürger, sondern uns auch alle zusammen als Souverän dieses Staats. Denn klar, wir als Deutsche und Deutschland halten uns natürlich an internationale Regeln, aber das tun wir aus Einverständnis und nicht, weil man uns zwingen würde. Ich weiß, manch einer kann das manchmal nicht auseinanderhalten, aber vielleicht muss man, um sich das besser vorstellen zu können, nochmal zurückdenken, was es bedeutete, wirklich abhängig und unfrei zu sein. Wenn man zum Beispiel von einem fernen König beherrscht wird, ja, der irgendwo in Madrid sitzt, da die Füße hochlegt und von dort aus über Leben und Tod entscheidet. Warum ausgerechnet Madrid? Für Unabhängigkeit und Freiheit wurde durch die Jahrhunderte immer wieder gekämpft und Krieg geführt, klar, aber vielleicht als allererste, so nach heutigem Verständnis zumindest, haben das die Niederländer getan. 80 Jahre Krieg gegen Spanien und dann die Unabhängigkeit der Republik der Vereinigten Niederlande. 450 Jahre ist das jetzt her und unser Thema heute in eine Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hoi und Dach, Matthias.
Hoi.
80 Jahre lang, das gefällt mir sehr gut, wenn du das sagst, haben die Niederländer und die Spanier Krieg geführt. 80 Jahre lang, der 80-jährige Krieg. Und dann sollten sie unabhängig werden, denn genau das waren sie vorher noch nie. Ne? Frei und unabhängig waren die Niederländer nie.
Nein, sie waren auch immer Teil eines anderen, etwas größeren Reiches. Zur Zeit des Imperium Romanum gehörte der südliche Teil dazu, während die im Norden lebenden Friesen damals außen vor blieben. Gegen Ende des 3. Jahrhunderts drangen Germanen in das Gebiet ein, konnten sich erfolgreich gegen die Römer behaupten und behielten das Land, nachdem 355 der römische Kaiser Julian dieser Landnahme unter der Bedingung zugestimmt hatte, dass sie als Verbündete dem Imperium Romanum dienten.
Und diese Germanen, die du gerade angesprochen hast, das waren die Franken, die berühmt-berüchtigten, über die wir oft schon berichtet haben. Karl Martell und Karl der Große hatten hier schon ihre eigenen Ausgaben bei Eine Stunde History. Die Niederländer gehörten also anschließend zum Herrschaftsgebiet der Franken.
Das kann man so sagen. Und sie waren auch in den Streit zwischen den Enkeln Karls des Großen involviert. Die hatten sich ja bekanntlich wegen der Aufteilung dieses riesigen Reiches in der Wolle. Und die Niederländer waren als Teil des Mittelreichs von Lothar eben auch davon betroffen, dass dieses Mittelreich zwischen den beiden größeren Reichshälften, also Ost- und Westfranken, aufgeteilt wurde. Bis 977 gehörten die Niederländer dem Herzogtum Lotharingien an. Dann gab es bis 1384 verschiedene Adelsfamilien, die in den Niederlanden herrschten. Dann aber bestimmte die Heiratspolitik die Geschicke des Landes.
Die Heiratspolitik? Also wie wurden die Niederländer verheiratet?
Ja, es klingt für unsere Ohren heute natürlich etwas absonderlich, das gebe ich gerne zu. Aber es war so, dass Herrschaftsbereiche durch eine gezielte Heiratspolitik erweitert oder abgesichert wurden. In diesem Fall war es Philipp II. Von Burgund, der eine Tochter des Grafen von Flandern geheiratet hat. Nach dem Tod seines Schwiegervaters erbte er über seine Frau dessen Besitz, nämlich Flandern. Dann erwarb er weitere Gebiete und nannte alles zusammen die burgundischen Niederlande. 1477 kam es dann zur nächsten folgenschweren Heirat, denn der Sohn des habsburgischen deutschen Kaisers Friedrich III., Maximilian, heiratete Ende August 1477 Maria von Burgund, die als Tochter des gerade verstorbenen burgundischen Herzogs Karl des Kühnen alles geerbt hat. Auf diesem Wege war nun der spätere deutsche Kaiser Maximilian I. auch noch Herrscher in Burgund und damit eben auch in den Niederlanden.
Mein Gott, da muss man erstmal einen Überblick behalten. Ich finde, du könntest auch die Gala herausgeben oder so.
Die historische Gala.
Die historische Gala, genau. Kein Wunder nebenbei, dass das europäische Mittelalter auch mal als Vorlage für Game of Thrones dient, ne? Mit all diesen verrückten Häusern da. Aber wie auch immer, jetzt herrschte also ein deutscher Habsburger in den Niederlanden. Wie ging der denn mit den Niederländern um? War der ein fairer Herrscher oder so ein Steuereintreiber oder was war das für ein Kerl?
Naja, er war wohl beides. Geld, das konnte er wirklich sehr gut gebrauchen, denn er musste viele Kriege führen, um eben seine große Herrschaft abzusichern. Gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen, die es um 1500 schon gab, erneuerte er das große Privileg, das seine Frau Maria von Burgund, die eben erwähnte, schon 1477 unterzeichnet hatte. Damit hatten die sogenannten Generalstaaten, also niederländische Provinzen, eigenständige Rechte und waren jedenfalls für eine Zeit besänftigt. Zu dieser Zeit umfassten die Niederlande nicht nur das heutige Holland, sondern auch das, was wir heute als Belgien, Luxemburg und einige kleinere Regionen kennen, die heute zu Frankreich und Deutschland gehören.
Das war unter der Herrschaft eines deutschen Habsburgers. Später dann aber die Spanier und von denen kämpften sich die Niederländer frei. Unser Thema heute in eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
So Freiheitskämpfe haben natürlich auch immer was Heldenhaftes. Der Freiheitskampf der Niederländer im 16. Jahrhundert ist unser Thema heute. Und ganz besonders heldenhaft kommt den Niederländern dabei ein Mann vor mit Namen Wilhelm von Oranien. Armin Himmelrath stellt ihn uns vor.
Wilhelm von Nassau bin ich, von deutschem Blut. Dem Vaterland getreu bleib ich bis in den Tod.
Dichtes, dunkles Haar, großgewachsene Figur, Bart und wacher Blick, ein großer, weißer Kragen. Und natürlich trägt er eine dunkle Uniform mit silbernen Besatzstücken. So sitzt er da, Wilhelm von Oranien, der Führer des niederländischen Freiheitskampfs. Ein Hesse. Verwickelt in den Krieg zwischen Spanien und den niederländischen Provinzen. Wie kommt es, dass Sie hier sind und nicht auf Ihrem Schloss in Dillenburg an der Lahn, Wilhelm?
Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich war 11, da starb mein Vetter, der Prinz von Oranien. Der hatte mich zu seinem Nachfolger ernannt. Aber Kaiser Karl V. gefiel nicht, dass ich evangelisch aufgewachsen war. Karl stimmte zwar zu, dass ich der neue Prinz von Oranien werde, aber nur unter einer Bedingung.
Welche denn?
Dass ich zu ihm an den Hof nach Brüssel komme und da katholisch erzogen werde. Habe ich dann natürlich gemacht. Und mit Karl bin ich auch wirklich gut klargekommen.
Und dann gab Karl V. seine Macht ab, 1555 war das, an seinen Sohn Philipp II., König von Spanien. Mit dem kamen Sie aber nicht mehr so gut klar, oder?
Das stimmt. Im Herzen war ich immer dem Protestantismus zugeneigt. Letztlich ist es mir doch egal, an welchen Gott jemand glaubt. Die Leute sollen sich einfach in Ruhe lassen. Philipp sieht das anders. Der ist durch und durch katholisch. Und er ist gnadenlos. Er versucht, sich mit brutaler Gewalt gegen die Protestanten durchzusetzen. Und er regiert mit unnachgiebiger Härte. Ich war ihm zwar zum Gehorsam verpflichtet, aber ich fand diese Politik überhaupt nicht gut.
Ein Prinz von Oranien bin ich, frei und furchtlos. Den König von Spanien habe ich allzeit geehrt.
Als es 1566 zu religiösen Unruhen kam, da haben Sie sich an die Spitze der Aufständischen gestellt.
Ja, er hat 12.000 Soldaten unter dem Kommando dieses Schlechters Herzog Alba geschickt. Die waren in einem regelrechten Blutrausch. Viele meiner Mitstreiter wurden enthauptet oder ermordet, sogar wenn sie zu angeblichen Friedensverhandlungen gekommen sind. Ich musste fliehen. Ich habe nur mit Glück überlebt. Und ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich wieder eine schlagkräftige Armee zusammen hatte und jetzt gegen Alba und Philipp in die Schlacht ziehen kann.
Wir hören aber gerade, dass es im Moment nicht besonders gut aussieht für Ihre Seite.
Na und? Das ist der Aufstand, den Philipp nicht mehr unterdrücken kann. Wenn er uns heute schlägt, werden wir wiederkommen. Noch stärker. Mit noch mehr Männern. Und wenn es noch 5 oder 6 Jahre dauern sollte, bis wir eine neue Armee zusammen haben, dann dauert es eben so lange. Wir werden wiederkommen und diesen Dreckskerl aus dem Land schmeißen.
Dass ich doch fromm mag bleiben, euer Diener zu aller Stund. Die Tyrannei vertreiben, die mir mein Herz verwund.
Tatsächlich wird Wilhelm von Oranien, auch wenn er das heute noch nicht weiß, in 6 Jahren, 1574, große Teile der Niederlande befreien und die nördlichen Provinzen in der Union von Utrecht zusammenschweißen. 1581 sagt sich die Union dann endgültig von Spanien los. Haben Sie denn keine Sorge, dass Philipp II. Ihnen nach dem Leben trachten könnte? Sie sind schließlich ein Hochverräter, in seinen Augen jedenfalls.
Also damit muss ich leider rechnen. Er könnte mich ja leicht für vogelfrei erklären lassen und mit einem Bann belegen. Dann kann mich jeder, der will, einfach umbringen. Mich zu ermorden wäre dann ein gottgefälliges Werk. So weit ist es schon gekommen. Aber wir sind vorsichtig. 2 geplante Attentate konnten wir schon verhindern. Und ich werde weiterkämpfen, so lange, wie mir die Kraft dazu bleibt. Sagen Sie mal, für wen berichten Sie nochmal?
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk? Was soll das denn für ein Land sein, Deutschland? Das gibt es doch gar nicht.
Wilhelmus von Nassau, bin ich von deutschen Blut.
Der niederländische Freiheitskämpfer in eine Stunde History, Wilhelm von Oranien, Armin Himmelrath, hat uns mal gezeigt, was das für ein Typ war. Wir müssen hier eben nochmal einen ganz erheblichen Teil der niederländischen Unabhängigkeit besprechen, eine Stunde History, und zwar die Religion, Matthias. Denn der 80-jährige Krieg der Niederländer gegen Spanien war ja auch Teil des 30-jährigen Kriegs in ganz Europa, wo sich Katholiken und Protestanten die Schädel eingeschlagen haben. Und die Niederländer, die waren ja auf Seiten der Reformation, also im 16. Jahrhundert haben sie sich auf die Seite der Reformation geschlagen. Mit welchen Konsequenzen?
Mit der Konsequenz, dass die nun mehrheitliche protestantische Bevölkerung in Konflikt mit dem Hause Habsburg geriet, das ja eindeutig auf Seiten des Papstes stand, also streng, man kann fast sagen fanatisch-katholisch war. Nach einer Erbteilung des Besitzes der Habsburger waren die Niederlande 1522 an Spanien gelangt und nun standen die Niederländer einem fanatischen Katholiken in Form des spanischen Königs Philipp II. Gegenüber. Jener Philipp II. Versuchte das Land zu rekatholisieren. Viele Protestanten gingen daraufhin in den Untergrund oder sie verließen das Land. Viele übrigens gingen nach Deutschland. Mhm. 1566 kamen einige dieser Exilanten wieder ins Land zurück und zettelten einen Bürgerkrieg gegen die katholische Kirche an. Es gab Kirchenplünderungen und rohe Gewalt gegen katholische Würdenträger.
So, wie hat jetzt dieser nahezu fanatische, sagst du, spanische König reagiert?
Hart, man kann auch sagen extrem hart. Er schickte nämlich 1567 Fernando Alvarez de Toledo in die Niederlande. Der hatte den Ruf eines äußerst brutalen Herzogs, der im Dienste seines Königs, also Philipp II., im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen ging. Er setzte einen sogenannten Blutrat ein, der mehr als 6000 Todesurteile fällte und auch vollstrecken ließ. Unterstützt wurde dieser Wahnsinn natürlich von Papst Pius V., der am 16. Februar 1568 ein Dekret erließ, mit dem er faktisch nahezu alle der 3 Millionen Niederländer zum Tode verurteilte, weil sie vom rechten Glauben abgekommen seien. Die Inquisition sollte dieses Urteil verstrecken, so jedenfalls dachte sich das der Papst. Und diese, man kann wirklich nicht anders sagen, Horrorvision schien auch Wirklichkeit zu werden, weil Philipp II. 10 Tage später das päpstliche Dekret ausdrücklich gut hieß und auch noch bestätigte. Daraufhin fand Anfang April 1568 eine Geheimkonferenz der niederländischen Adligen statt, die den Widerstandskampf unter der Führung von Willem von Oranien beschlossen. Und damit begann der 80 Jahre dauernde niederländische Befreiungskrieg.
Und man kann es ihnen fast nicht übel nehmen, ne? Wenn praktisch eine ganze Bevölkerung zum Tode verurteilt worden ist. 80 Jahre dann der Kampf Spanien gegen die Niederlande. Welche Etappen hatte denn dieser 80-jährige Krieg?
Also ganz wichtig war das Jahr 1579, als sich die kalvinistischen, also protestantischen Provinzen Holland, Zeeland, Friesland und Utrecht zur sogenannten Utrechter Union zusammenschlossen. Das kann man als so etwas wie eine Geburtsurkunde eines neuen Staates ansehen, nämlich die Republik der Vereinigten Niederlande. Gleichzeitig spalteten sich die katholischen Provinzen im Süden ab, daraus wurden Belgien und Luxemburg. 2 Jahre später erklärte die Allgemeine Ständeversammlung der Niederlande ihre Unabhängigkeit von der spanischen Krone. Das war wirklich eine ungeheuerliche Provokation, die sich der spanische König Philipp II. Natürlich in Klammern gesagt nicht bieten lassen wollte. Philipp reagierte mit militärischer Intervention, aber es gelang ihm nicht, die Niederlande endgültig zu besiegen. Er starb 1598 und Isabella, seine Tochter, führte den Krieg weiter, konnte 1604 Antwerpen zurückerobern, aber beide Seiten brauchten irgendwie eine Pause nach diesen langen Kriegsjahren und vereinbarten einen Waffenstillstand, der dann auch wirklich einige Jahre hielt.
Dann wurden sie aber in den 30-jährigen Krieg verwickelt.
Genau,
ne?
Der begann ja bekanntermaßen 1618 in Böhmen, anfangs als Krieg um die Religionsfreiheit. Die Niederlande wurden in diesen mehr und mehr zu einem Krieg um die Vorherrschaft in Europa ausufernde Auseinandersetzung hineingezogen, aber auch ein Bündnis mit Frankreich half nicht wirklich. Der Krieg endete schließlich, weil beide Seiten nicht mehr weiter kämpfen konnten. Verhandlungen ergaben dann einen Unabhängigkeitsstatus von Spanien, den sich die Niederländer im Westfälischen Frieden von 1648 noch einmal bestätigen ließen.
So war das, eine Stunde History hier in Deutschlandfunk Nova. 80 Jahre lang. Zwischendrin gab es mal einen Waffenstillstand, wollen wir nicht verschweigen, aber insgesamt 80 Jahre, ein ganzes Menschenleben lang, haben die Niederländer mit den Spaniern Krieg geführt. Und zwar um ihre Unabhängigkeit, die sie schlussendlich auch gewinnen sollten. Unser Thema heute in eine Stunde History. Jetzt trug es sich aber zu, dass in diese 80 Jahre auch die 30 Jahre des 30-jährigen Kriegs fielen. Der große, so viel diskutierte 30-jährige Krieg im 80-jährigen Krieg. Was die miteinander zu tun haben, soll uns Sigrid Westphal von der Uni Osnabrück verraten. Grüße Sie, Frau Westphal.
Ja, hallo, grüße Sie.
Also in beiden Kriegen ging es ja auch, nicht nur, aber auch um eine Frage der Religion, Frau Westphal. Der alte Katholizismus, die Katholiken, zum Beispiel eben Spanien, gegen das neue Protestantentum, die Calvinisten zum Beispiel in den Niederlanden. Das wäre doch schon mal ein Zusammenhang, oder?
Das ist auf jeden Fall ein Zusammenhang, aber das ist im Prinzip nur einer von mehreren Zusammenhängen. Und wir wissen ja, dass eben in dieser Zeit Religion und Politik also sehr eng miteinander verflochten sind. Die beiden Kriege waren vor allem miteinander verbunden über einen europäischen Großkonflikt, nämlich auf der einen Seite zwischen Frankreich unter der Dynastie der Bourbonen und auf der anderen Seite dem Hause Habsburg. Und es ging hier eben um die Sicherung und Kontrolle von politischen, militärischen, wirtschaftlichen, aber auch religiösen Einflusszonen. Und hier ist es eben so, dass das Haus Habsburg traditionell den Vorrang unter den europäischen Mächten beanspruchte. Und im Grunde ist es so, dass Frankreich sich von den Habsburgern umklammert fühlte, einmal durch die in Spanien regierenden spanischen Habsburger und auf der anderen Seite eben die österreichischen Habsburger, die die Kaiserkrone im Reich innehatten. Und die Franzosen sahen in den Spaniern jetzt nun die treibende Linie der Habsburger und man wollte eben vor allem diesen Spaniern dann im Prinzip entgegentreten. Dieser Grundkonflikt, Frankreich unter den Bourbonen gegen die Habsburger, dieser Grundkonflikt verschärfte sich dann im 17. Jahrhundert massiv und beide Seiten nutzten dann jede Möglichkeit, sich gegenseitig zu schwächen. Und man vermied zunächst erst einmal einen direkten militärischen Schlagabtausch und hat dann die Konfrontation eher indirekt geführt. Und einer eben dieser indirekten Kampfschauplätze war der 80-jährige Krieg zwischen Spanien und den 7 nördlichen Provinzen der Niederlande, die man eben auch als Vereinigte Provinzen bezeichnet.
Und, ist ja fast so was wie ein Stellvertreterkrieg, würde man das heute nennen.
Im Prinzip kann man das so bezeichnen. Frankreich unterstützte die Vereinigten Provinzen mit Subsidienzahlungen, also mit Geldleistungen und wollte damit im Prinzip indirekt dann Frankreich schwächen.
Eine weitere Gemeinsamkeit dieser Kriege ist ja, dass sie dann im Jahre 1648 beide auf einmal in Münster beendet werden, also dass dort Frieden geschlossen wird. Zwei Friedensverträge auf einmal werden da aufgesetzt. Was genau passiert in Münster?
Die Grundidee war ja, dass man einen universalen Frieden für Europa schaffen wollte. Diese Idee wurde dann im Prinzip im Westfälischen Frieden wieder aufgegriffen. Und hier war es dann so, dass vor allem Frankreich darauf bestand, dass seine protestantischen Verbündeten eben mit auf diesen Friedenskongress vertreten sein sollten. Man wollte eben den Habsburgern dann nicht alleine entgegentreten, sondern mit seinen protestantischen Verbündeten. Einmal Schweden auf der einen Seite und auf der anderen Seite waren das eben die Vereinigten Provinzen der Niederlande. Die sollten im Prinzip auch mit auf diesem Friedenskongress in Münster und in Osnabrück dabei sein. Und dann sollten dort eben auch alle Konflikte in Europa befriedet werden.
Also Frau Westphal, wenn dann zwei so Parteien oder so viele Parteien nach solchen, naja, ereignisreichen Kriegen und diesen vielen Schlachten miteinander Frieden schließen, was steht denn dann eigentlich drin in so einem Friedensvertrag?
Ja, zunächst einmal die wichtigste Entscheidung, das war natürlich die Unabhängigkeit dieser 7 nördlichen Provinzen von Spanien, die hier jetzt also wirklich auch schriftlich fixiert wurde. Die Grenzen der Vereinigten Provinzen wurden festgelegt auf den Stand von 1648 und letzten Endes vielleicht auch ein interessanter Aspekt, nämlich die Besitzungen, die die Vereinigten Provinzen während des 80-jährigen Krieges in Übersee von den Spaniern machen konnten. Also diese Eroberungen durften die Vereinigten Provinzen in ihrem Besitz behalten. Dafür mussten sie dann natürlich zusagen, künftig keine spanischen Territorien mehr in der neuen Welt anzugreifen. Und es gab dann auch noch weitere wirtschaftliche Abmachungen, die dann vor allem den Handel auf der Schelde und auch in Übersee betrafen. Also Spanien hatte ja im 80-jährigen Krieg dann auch in diesem Überseehandel Beschränkungen der niederländischen Seefahrt auferlegt. Und das wurde jetzt im Prinzip gestrichen. Also es konnte dort gehandelt werden. Die Niederländer konnten dort in Ost- und Westindien frei handeln. Auf der anderen Seite war eben dann tatsächlich auch der Handel in Kontinentaleuropa betroffen. Es ging vor allem hier um die Schelde, das war sehr wichtig. für die spanischen Niederlande und dann die Vereinigten Provinzen der Niederlande. Und hier war es dann eben so, dass die Schifffahrt auf der Schelde in Richtung Antwerpen jetzt durch die Erhebung hoher Zölle begrenzt wurde. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt, weil Sie ja mit der Religion vorhin eröffnet hatten. Die Spanier widersetzten sich nun nicht länger der Anerkennung des Calvinismus in den 7 Provinzen. Also das waren so die wichtigsten Ergebnisse.
Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, ob dieser Frieden eigentlich Bestand gehabt hat. Gab es irgendwelche Scharmützel direkt hinterher, wieder kriegerische Auseinandersetzungen? Weil ich meine, so alte Wunden heilen schließlich schlecht.
Also interessanterweise hat dieser Frieden Bestand bis 1795. Also das wichtigste Ergebnis war ja die Unabhängigkeit der Vereinigten Provinzen. Und das war von Dauer. Und erst im Zuge der Französischen Revolution und dann des Ersten Koalitionskrieges rückten französische Truppen in die Niederlande ein und es kam dann zur Gründung einer neuen Republik, der sogenannten Batavischen Republik, und die hatte dann bis 1806 Bestand.
Sigrid Westphal, Historikerin von der Uni Osnabrück, bei uns in 1 Stunde History. Ich danke Ihnen, Frau Westphal.
Alles klar.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben es gerade schon mal angeschnitten, wie es weiterging mit den Niederlanden, nachdem sie ihre Unabhängigkeit erkämpft hatten. Unser Thema heute in Deutschlandfunk Nova, 1 Stunde History. Und das vertiefen wir jetzt mit Historiker Olaf Mörker. Schönen guten Tag, Herr Mörker.
Guten Tag, Herr Dichmann.
Wenn man mal durch Amsterdam spaziert, Herr Mörke, und sich anschaut, was da so für krasse Prunkbauten stehen, wie schick und reich die Stadt ist und auch war vor allem, wenn man dann vielleicht auch schon mal den Namen Rembrandt gehört hat, vielleicht auch mal die Namen Spinoza oder Vermeer, dann kann man wohl sagen, ich drück's mal ein bisschen salopp aus, den Niederländern schien erstmal nach ihrer Unabhängigkeit die Sonne aus dem Allerwertesten. Also es ging geradeaus gut nach vorne für die Niederlande.
Ja, es ging gut. Kommt drauf an, wann man jetzt die Unabhängigkeit ansetzt. Ob man das 1648 macht, wo der Friedensvertrag mit Spanien geschlossen wurde und wo sozusagen dieses neue staatliche Gebilde da europäisch anerkannt wurde von allen Mächten, oder ob man schon vorher ansetzt. Denn de facto ist dieses Gebilde Republik der Vereinigten Niederlande schon vorher unabhängig, eigentlich schon seit Beginn des 17. Jahrhunderts. Aber auch da schien schon die Sonne auf diesen Haufen, der sich da zum großen Teil unterhalb des Meeresspiegels befindet. Und das liegt daran, dass diese gesamte Region der Niederlande, die eigentlich ja mehr als den heutigen Staat Niederlande umfasst, sondern im damaligen Bewusstsein, sondern das, was wir heute als Benelux-Staaten bezeichnen, seit dem späten Mittelalter ein wirtschaftliches Zentrum, ein wirtschaftlicher Brennpunkt Europas gewesen ist. Vergleichbar vielleicht nur noch mit Oberitalien. Und der Schwerpunkt lag im späten Mittelalter, so im 14. und 15. Jahrhundert, freilich im heutigen Belgien, also in Flandern und Brabant, verlagerte sich dann aber durch politische Entwicklungen und auch durch wirtschaftliche Entwicklungen weiter nach Norden in den Bereich des heutigen Holland als sozusagen dem Kern der Niederlande und eben auch nach Amsterdam.
Diese Phase 1600 bis 1700 nennt man ja auch das goldene Zeitalter der Niederlande. Ja. Blieb es denn aber so prächtig oder kam irgendwann ein böses Erwachen?
Na, ein ganz böses Erwachen kam nicht, aber so diese Vorreiterfunktion, die die Niederlande über weite Strecken des 17. Jahrhunderts gehabt haben, die verlieren sie. Und zwar an den Konkurrenten England, beziehungsweise dann im 18. Jahrhundert Großbritannien. Das ist aber jetzt nicht so, dass man in die Bedeutungslosigkeit absinkt, sondern nur diese ja fantastische Aufstiegsphase so der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts geht eigentlich eher in eine Stagnationsphase über, aber in eine Stagnation auf doch relativ hohem Niveau. Also man jammert auf hohem Niveau, wenn man sagt, es ist ein Niedergang der Niederlande. Das stimmt so nicht. Es ist ein relativer Niedergang im Verhältnis zu ja der neuen ökonomischen Leitmacht in Europa, und das ist Großbritannien.
Das sind sozusagen die Nachbarn direkt an der Nordsee, die ja auch Konkurrenz als Seefahrernation waren.
Ja.
Dann gibt es ja aber noch so ein paar Niederländer, die nicht mitspielen wollten. Haben heute schon gelernt, dass es ja noch die katholischen Niederländer gab, die weiter treu der spanischen katholischen Krone geblieben sind. Und die sind quasi das gewesen, was wir heute als Belgien kennen.
Ja.
Also katholische Erzfeinde direkt nebenan, wenn man so möchte. Wie kam man denn mit denen zurecht?
Also man findet dort einen Modus vivendi mit den Katholiken. Bezüglich der südlichen Niederlande ist das etwas anders. Da ist, glaube ich, nicht so sehr die Katholizität dieser südlichen Niederlande das Problem, jetzt aus nördlicher Perspektive, sondern es ist die Tatsache, dass sie unter spanischer Herrschaft verbleiben. Und Spanien ist ja erst einmal der große Machtkonkurrent, der auch als ideologischer Gegner aufgebaut wird von den Calvinisten. Man lebt sich politisch auseinander. Und das zeigt sich auch in unterschiedlichen politischen Strukturen.
Und man lebt sich so weit auseinander, dass das eine später ein Staat wird, der Belgien heißt und nicht mehr Niederlande.
Ja, zwischendurch gibt es aber eine Phase, in der diese Wiedervereinigung wirklich stattfindet. Sie dauert zwar nur 15 Jahre, von 1815 bis 1830, aber das ist auch zum Teil ein Reflex auf dieses alte gesamtniederländische Bewusstsein, zum Teil. Zum anderen ist es ein Effekt der Ergebnisse des Wiener Kongresses, also der Neuordnung Europas nach der napoleonischen Hegemonie. Die Gegner Napoleons, vor allen Dingen eben die deutschen Staaten, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation gibt es ja nicht mehr seit 1806, aber es gibt die Österreicher, es gibt die Preußen und es gibt die Briten. Die wollen einen starken Pufferstaat sozusagen zwischen Nordsee und den Gebieten östlich des Rheines und dem nachnapoleonischen Frankreich haben. Und das ist einer der Gründe, warum dann das Königreich der Vereinigten Niederlande entsteht, das eben aus den Niederlanden und Belgien besteht.
Dann aber ja später wieder aufbricht.
Und dann wieder aufbricht, weil die Strukturen sich auf die Dauer dann doch als zu unterschiedlich erweisen.
Wie ging es weiter mit den Niederländern nach ihrer Unabhängigkeit und auch, wie eben gehört, mit den Belgiern? Das hat uns Historiker Olaf Mörke erklärt hier in 1 Stunde History. Danke Ihnen, Herr Mörke.
Gerne.
Mal locker 200 Jahre, bevor die Amerikaner überhaupt an sowas wie Unabhängigkeit gedacht haben, haben sich die Niederländer schon mit den Spaniern um ihre Freiheit gekeilt. Und das ist unser Thema heute in 1 Stunde History. Die Amerikaner auf der anderen Seite, die sind auf diese Unabhängigkeit ja immer noch enorm stolz. Und daher wollen wir mal so langsam zum Ende der Sendung fragen, ob die Niederländer denn eigentlich diesen Befreiungskrieg auch immer noch so abfeiern. Und das tun wir mit Michael Nord, Professor an der Uni Greifswald. Grüße Sie, Herr Nord.
Guten Abend.
Denn, Herr Nord, immerhin trägt die Fußballnationalmannschaft der Niederlande ja immer noch orangene Trikots, also orange wie Oranje, wie das Haus Oranien, wie Freiheitsheld Wilhelm von Oranien, den wir hier am Anfang der Sendung vorgestellt haben. Also die Niederländer, die haben das schon noch präsent, diesen Befreiungskrieg.
Ja und nein. In der Farbe Orange oder Oranje haben sie den natürlich noch präsent. Auch bei dem Königinnentag oder beim Königstag kleiden sich die Niederländer dann orange nach der Farbe von Oranien. Aber ansonsten ist der Aufstand wahrscheinlich in den gebildeten Kreisen präsent. Bei der großen Masse der Bevölkerung weiß man wahrscheinlich relativ wenig nur darüber.
Okay, ist das in den Schulen zum Beispiel kein Thema?
In den Schulen ist es jetzt wieder ein Thema, weil man festgestellt hat, dass in den 70er, 80er Jahren das Thema wenig präsent war. Man hat natürlich da auch den Unterricht aufgerichtet auf das 19. und 20. Jahrhundert, wie das lange Zeit ja auch bei uns auch der Fall war. Und dann gab es die Initiative, einen Kanon der niederländischen Geschichte zu entwickeln. Und da sollten die wichtigsten Ereignisse der Geschichte dann mal zusammengestellt werden, die auch der Öffentlichkeit zu vermitteln waren. Und bei dem Kanon kommt dann sowohl der Bildersturm, also das, was 1566 dem Aufstand voranging, der Bildersturm, das Stürmen und der Ikonoklasmus, das Zerstören der Kirchen, das spielt eine Rolle. Und Wilhelm von Oranien als Gestalt spielt auch eine Rolle.
Jetzt jährt sich dieser Befreiungskrieg zum 450. Mal. Wird das eigentlich irgendwie gefeiert oder wird daran erinnert in den Niederlanden?
Ja, es wird daran erinnert in Ausstellungen beispielsweise. Es werden Ausstellungen geplant. Es gibt natürlich dann auch spezielle Lehrveranstaltungen in Leiden an der Universität dazu und so Vortragsveranstaltungen. Insofern ist ein bisschen was los.
Okay. Wie ist es denn eigentlich mit den Niederländern und ihrem Königshaus? Denn der König stammt ja bis heute noch aus dem Hause Oranien-Nassau, das wir jetzt ja auch schon erwähnt haben.
Ja.
Und Sie haben auch schon gesagt, zu dem Königentag und so verkleiden sich dann alle wieder in Orange auch in den Niederlanden.
Ja.
Sind die Royals in den Niederlanden deshalb auch noch beliebt oder verbindet man das gar nicht mehr miteinander?
Das ist eigentlich ganz interessant. Die Royals sind beliebt unter anderem natürlich als Nachfahren von Willem von Oranien. Zum anderen muss man aber sagen, es gibt ja eine starke republikanische Tradition, die durch den Aufstand mehr oder weniger geboren wurde. Und die Royals setzen sich erst so ab 1815, gibt es ja ein Königshaus und eine zentralisierte Monarchie, setzen die sich eigentlich fest. Dazwischen waren die Oranier zeitweise gar nicht beliebt, wurden dann auch zum Beispiel rausgeschmissen, beziehungsweise wenn es Statthalter gab, haben die Eliten mit denen im Konflikt gelegen. Das heißt, es ist eine etwas ambivalente Situation, aber die Oranier spielten immer so als Ersatzkönige zwischendurch mal wieder eine Rolle. Wenn man irgendwie in Gefahr war, brauchte man die Oranier.
Mhm.
Und insofern kann man sich natürlich auf Willem von Oranien dann berufen. Aber es ist keine direkte lineare Tradition, sondern eine gebrochene Tradition.
Ja, und ist wirklich, wie Sie sagen, ja auch ein interessanter Widerspruch. Ne? Die Oranier,
ja,
die ja eigentlich gegen die spanische Krone kämpften und dann aber, also im Grunde Revolutionäre und dann selbst zum Monarchen wurden.
Genau, und das Tolle ist, dass Willem von Oranien, dem man ja die Krone angeboten hatte, der hat sie abgelehnt.
Und dann noch, Herr Nord, raus aus der Monarchie, rein in die Demokratie. Die Niederländer haben, kann man sagen, politisch doch immer mal wieder so ein bisschen wackeligere Verhältnisse als wir in Deutschland. Ich habe gelesen, dass in den letzten 20 Jahren gerade mal eine Regierung wirklich die gesamte Amtszeit überstanden hat. Aber
ja,
bei allen politischen Verschiedenheiten, dieser Gründungsmythos, dieser Befreiungskrieg, ist das sowas, wo man sich politisch auch darauf einigen kann?
Man kann sich darauf einigen und man muss aber auch sagen, man hat lange Zeit die Niederlande natürlich stabil gehalten durch einen Konsens der verschiedenen Richtungen. Wir haben zum einen natürlich die Richtung der Calvinisten, die natürlich stark noch an den Freiheitskampf denkt und auch sicher sich damit identifiziert. Dann haben sie aber auch Katholiken, dann haben sie Liberale und natürlich die Sozialdemokraten, die sozialistische Säule, wie man das bezeichnet hat. Und die haben aber alle mit nebeneinander hin und her gelebt, könnte man sagen. Und aber trotzdem den Konsens für die Gesamtrepublik oder das Gesamtkönigreich nicht aus den Augen verloren. Und erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ist natürlich durch solche Populisten wie Wilders oder davor Pim Fortuyn und so weiter dieser Konsens mehr oder weniger in Frage gestellt worden. Und die Populisten, die ja doch Anhänger durchaus haben in größerer Zahl, die interessiert natürlich der Aufstand und die niederländische Unabhängigkeit nicht.
Michael Nord, Professor an der Uni Greifswald und Niederlande-Experte bei uns in Deutschlandfunk Nova. Danke Ihnen, Herr Nord.
Gerne geschehen.
Und Matthias möchte zum Ende unserer Sendung noch mal kurz über die Religion sprechen. Stimmt's, mein Lieber?
Genau.
Krieg gegen das katholische Spanien, Unabhängigkeit für die calvinistischen evangelischen Niederländer. Das war unser Thema ja heute. Aber da hörten die Spaltungen damals nicht auf, ne?
Nee, man kann das eigentlich sogar bis heute nachvollziehen an den Niederlanden, an Luxemburg und eben auch an Belgien. Die einen protestantisch, die anderen katholisch, jeweils mehrheitlich. In den Ländern gibt es deutsche und französische Spuren, was eben ein Relikt der langen gemeinsamen Geschichte, aber auch der gemeinsamen Nachbarschaft eben mit Deutschen und Franzosen ist. Man kann sagen, alle fünf, Deutsche, Franzosen, Belgier, Luxemburger und Niederländer, da haben sich gegenseitig sehr stark beeinflusst und es gibt in ihren Kulturen jeweils entsprechende Reste eben dieser gegenseitigen Prägung.
Oder wie man so schön sagt, man konnte nicht mit und man konnte auch nicht ohne einander. Und deshalb sind diese fünf Staaten das, was du ja auch ganz gerne und auch andere Kerneuropa nennen. Ne?
Ja, ich denke schon, dass das richtig ist. Von diesen fünf Ländern plus Italien ging die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957 aus. Sie sind derzeit am weitesten bereit, Europa auszubauen und mehr Kompetenzen nach Brüssel, also an eine gemeinsame politische Verantwortung zu übertragen. Andere Länder, die etwas weiter an der kontinentaleuropäischen Peripherie leben, sind da ein wenig distanzierter, manche sogar ausgesprochen nationalistisch oder, wenn man es höflicher formulieren will, eher auf nationale Belange bedacht als auf den Ausbau des gemeinsamen Europas.
Nationalismus, Matthias, überbordender Nationalismus, ja vielleicht Nationalismus in seiner perversesten Form, wie man ihn überhaupt bisher erleben konnte. Darum geht es dann nächste Woche auch hier bei uns in Eine Stunde History. Nächste Woche soll es nämlich um die Hinrichtung von Josef Süß Oppenheimer gehen. Eine Hinrichtung an einem Juden im 18. Jahrhundert, die später von den Nazis verfilmt werden sollte. Zu einem Spielfilm wurde das Ganze gemacht. Die ganze Geschichte dann in der nächsten Ausgabe, eine Stunde History. Bis dahin sage ich tschüss, macht's gut, eine schöne Woche euch. Markus Dichmann, mein Name.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.